Hallo und herzlich willkommen heute Abend. Diejenigen, die Stammgäste hier sind, werden das Gefühl haben, da steht jetzt jemand anders als sonst. Das Gefühl ist richtig. Mein Name ist Bettina Schröm. Ich bin Referentin in dem Studiengang, in dem Professor Friedrich lehrt. Und weil er heute nicht hier sein kann, bin ich hier. Also nochmals herzlich willkommen. Wer auf alle Fälle da ist, ist unser Gast, der Referent, Professor Richard Oetz, der an der Hochschule Mannheim Soziologie und Sozialpolitik lehrt und der heute zu einem feurigen Thema spricht. Stolz trifft Groll. Zur populistischen Politisierung des Ressentiments ist der Titel seines Vortrags. Ich habe da gleich an die Wutbürger gedacht, von denen ja in den letzten Jahren viel zu lesen und zu hören war. Jedenfalls eines scheint nicht mehr so zu sein, es scheint nicht mehr jeder immerzu gleichgültig zu sein. Das hat man den Menschen in diesem Land ja sehr lange vorgeworfen. Gleichgültig sind also viele nicht mehr, sondern vielmehr wütend. Und wütend vielleicht deshalb, wenn ich es in der Vorankündigung richtig gelesen habe, weil sie Probleme haben mit einem Begriff, der immer wieder auftaucht und doch fast nie zutrifft, nämlich mit dem Begriff der Gleichheit. Dazu hat Herr Oetz gearbeitet, dazu wird er heute sprechen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Für die, die noch nie hier waren, wir hören zuerst den Vortrag und am Ende des Vortrags haben Sie dann noch Gelegenheit, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt bitte, Herr Oetz.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal, Frau Schröm, und für die einleitenden Worte. Ich habe schon gesehen, in Ihrem Programm gab es ja schon einige Schwergewichte hier zu dem Thema politische Rechte. Auch der Herr Brumlik war da und hat gesprochen hier. Ich habe Ihnen das Programm, was ich so vortragen werde, ich werde es überwiegend ablesen und versuchen, das langsamer vorzulesen. Psychogenese des Ressentiments, Soziogenese des Ressentiments und eine inhaltliche Bestimmung davon. Und dann zum Schluss, der dritte Punkt, wird dann die rechtspopulistische Politisierung des Ressentiments bringen. Und Sie können diesen Vortrag, der ein Teil von einem Artikel ist, den ich jetzt gerade dieser Tage fertiggestellt habe zu dem Thema, können Sie bei mir bekommen. Sie können ihn anfordern unter dieser E-Mail-Adresse, dann schicke ich Ihnen den gerne morgen oder übermorgen zu. Das mache ich relativ zeitnah, also scheuen Sie sich nicht. Sie müssen nicht alles mitschreiben, Sie können ihn dann von mir direkt bekommen per E-Mail. Okay? Gut. Danke. Ja, also, wie ist unsere Zeit, die Zeichen der Zeit stehen auf rechts, würde ich sagen, in den USA, das ist das Hauptthema, das Hauptbeispiel, nicht, ist mit Donald Trump ein Präsident ins Weiße Haus eingezogen mit der simplen Ankündigung America First, mit dem hat er Erfolg. Was macht der Trump? Der konsultiert einen rechtsextremen Spin-Doktor namens Stephen Bannon. Der formiert sein Kabinett aus Hardlinern ohne politische Erfahrung. Trump spricht nur vor Publikum, das ihm applaudiert. Trump reagiert auf jede Tatsache mit wütenden Twitter-Attacken, die seiner Sicht der Dinge widerspricht. Und Trump entlässt jeden Amtsträger seines Einflussbereiches im Stile seiner Reality-Show The Apprenticeship mit einem effekthascherischen You are fired. Präsident Trump erträgt es einfach nicht, wenn ihn jemand bei seinem superlativitischen Posing stört, mit dem er seine Solo-Nummer mit dem Titel aufführt: Ich, der stärkste, beliebteste und reichste Präsident, oder neuerdings auch negativ gewendet: Ich, der am meisten verleumdete, am meisten verkannte und angefeindete Präsident aller Zeiten, den die Vereinigten Staaten von Amerika jemals in dieses Amt gewählt haben. Nicht? Das ist so der Tenor dieser von so einem eine spezielle Ausprägung eines Art ja, kulturellen Superlativismus, würde ich sagen. In Russland, in der Türkei, in Polen, in Ungarn spielen sich gewählte Präsidenten ähnlich auf, denn wenn sie auch andere Requisiten benutzen und sich auf unterschiedliche Weise in Szene setzen, gleichen sich doch ihre Dramaturgien und vor allem die autokratischen Konsequenzen, die die vermeintlich großen Männer an der Spitze der Exekutive auf Kosten der Legislative und Judikative stark machen, indem sie die Unabhängigkeit der Medien beschneiden und die Meinungsfreiheit einschränken. Ja, autokratische Tendenzen gibt es natürlich auch in den Niederlanden, in Frankreich und in Österreich, wo die Populistin Marine Le Pen und die Populisten Geert Wilders und Norbert Hofer mit ihren autoritären Inszenierungen gescheitert sind, weil die wählende Mehrheit des Publikums sie bislang nicht in den Hauptrollen des politischen Spiels sehen wollten, noch nicht. Dieser rechtspopulistische Trend hat in den letzten 3 Jahren auch die Bundesrepublik Deutschland erreicht. Entscheidend für den politischen Erfolg der AfD war ihre Kursänderung, die von einer Politik der Abschaffung des Euro auf eine Politik mit dem Thema Flüchtlingskrise umstellte, das auch im Zentrum der Montagsdemonstrationen der Pegida stand. Ganz auf einer Linie mit Pegida deutete die AfD den nach Europa und Deutschland zuwandernden Strom asylsuchender Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend als Islamisierung Deutschlands und als Überfremdung. Und wieder ganz konform mit Pegida ließ sich dieses doch recht schlichte Politikdesign zu einem umfassenderen populistischen Konzept nationalistischer Ressentimentpolitik ausbauen, dass sich eine verbreitete Stimmungslage zunutze machte, die sich von der Politik betrogen, von den Medien belogen und von dem Islam bedroht fühlt. Worauf gründet eigentlich der Erfolg dieser populistischen Strategie und einer Programmatik, die auf Nationalismus und restaurative Politik auf den Feldern Bildung, Erziehung und Familie, auf Minderheitendiskriminierung und gegen Emanzipation, auf mehr Polizeistaat und weniger gesellschaftlichen Pluralismus setzt, gegen die Europäische Union und gegen den Euro polemisiert, um nur ein paar Stichworte zu nennen. In meinem Vortrag möchte ich einen Aspekt zur erklärenden Größe machen, der zwar häufig in Verbindung mit den Erfolgen der Rechtspopulisten genannt, aber eigentlich nie weiter aufgeklärt wird. Rechtspopulisten seien, so wird gesagt, deshalb so erfolgreich, weil sie an Stimmungen, genauer an Verstimmungen appellieren, die man seit Friedrich Nietzsches Genealogie der Moral als Ressentiments bezeichnet. Ja, also das will ich tun, diese Verstimmung, Ressentiment, versuchen mal aufzuklären, was das eigentlich ist, dieser Begriff, wie der gedacht ist, über den eigentlich nicht genauer gesprochen wird. Man kann es auch als eine sozialpsychologische Größe oder Kategorie verstehen. Es wird immer wieder aufgenommen und wie ich jetzt gerade kurz vorher habe ich mein Buch gekauft und da wurde es auch nochmal besprochen. Ich weiß nicht, ob Sie darauf schon hingewiesen wurden von dem Jan-Peter Müller, was ist Populismus während dieser Serie hier. Also entweder es wird bestätigend aufgenommen oder wie der Müller das macht, der verwirft das sozialpsychologische Moment bei dieser ganzen Sache. Also was ist der Hintergrund dafür, dass solche rechtspopulistisch sehr schlichten Angebote dass die akzeptiert werden. Nicht? Warum ist das so? Und ich denke, da ist Ressentiment als sozialpsychologische Kategorie auf der einen Seite ein nach wie vor brauchbares Moment, um da was zu erklären. Ja, die Soziogenese des Ressentiments dreht sich dann um die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Ressentiments sich in Demokratien bilden. Und der dritte Abschnitt wird dann die rechtspopulistische Politisierung und das Angebot, was sie eigentlich zu machen haben, an diese Stimmungen nochmal vorgeführt. Ja, ich komme zu meinem ersten Punkt, zu der Psychogenese des Ressentiments. Was verbirgt sich hinter dem Begriff des Ressentiments? Ganz allgemein gesprochen ist mit Ressentiment ein besonderes emotionales oder Affekterleben gemeint, das umgangssprachlich als Verbitterung oder auch Groll bezeichnet wird. Ressentiment bezeichnet also eine Art negatives Affekterleben, das als Leiden empfunden wird, welches zu einer nachhaltigen, Zitat, Selbstvergiftung führt. Ressentiment ist damit in einer ersten Annäherung eine besondere psychische Struktur, die nicht aus der verstandesmäßigen, sondern aus der emotional-spontanen Reaktion auf einen leidenmachenden Reiz entsteht, so könnte man das sagen. Dabei kann sich dieser abwehrende Affekt, der spontan auftritt, nicht offen äußern, sondern muss innerpsychisch bleiben und dort ablaufen. Dann stellt sich natürlich gleich die Frage, weshalb unterbleibt die angemessene emotionale Reaktion auf einen leidenmachenden Reiz? Sie unterbleibt, weil ein Ich mit schädigenden Gegenreaktionen rechnen muss, denen dieses Ich nichts Gleichstarkes und Wehrhaftes entgegenzusetzen hat. So reagiert dieses Ich nicht angemessen gegen den negativen äußeren Reiz, sondern unangemessen gegen die eigene emotionale Spontanität, also gegen sich selbst. Als Konsequenz empfindet dieses Ich sich als Unterlegenen gegenüber einem Überlegenen. Genauer, dieses Ich nimmt sich als Ohnmächtigen gegenüber einem übermächtigen anderen wahr. Wiederholt sich jetzt dieses Ohnmächtigkeitserleben häufig und dauerhafter, so kann sich die gegen solche äußeren leidenmachenden Reizquellen unterbliebene Nein-Emotion zu einer innerseelischen Nein-Emotion gegen sich selbst verfestigen und einleben. Eine solchermaßen eingelebte Selbstverneinung verändert auch die Wahrnehmung der Außenwelt, auf die eine allgemeine Unterdrückungs- und Übermachtqualität projiziert wird. Der allgemeine gewordene Selbstverneinungsaffekt hat komplementär einen allgemein gewordenen Weltverneinungsaffekt ausgebildet. Das heißt, an die Stelle eines konkreten, übermächtigen anderen, der diese spontan auftretenden Affektivität unterdrückt, können bald beliebige andere treten, die nur noch als übermächtig verstanden zu werden brauchen, ohne dass sie tatsächlich übermächtig sein müssten. Das hat zur Folge, dass sich der gesamte Ablauf verselbstständigt. Dieses Ich braucht keinen reales leidenmachenden Reiz mehr, um sich angegriffen und unterdrückt zu fühlen, sondern Ego sucht gewissermaßen an beliebigen anderen und in beliebigen Situationen nach Anlässen, um sich gekränkt, zurückgesetzt und verletzt fühlen zu können. Das ist so diese Grundstruktur des Ressentiments. Und jetzt hat diese Art von Grundstruktur des Ressentiments eine, ja man könnte sagen, Wahlverwandtschaft mit zwei Emotionen, und zwar mit Rache und Neid. Dem Sinngehalt nach ist dieses verneinende emotionale Erleben, wie eben geschildert, mit Rache und Neid verwandt. Rache entsteht im raumzeitlichen Abstand zwischen erlebter Kränkung oder Verletzung einerseits und einer künftig zu übenden, aber verschobenen Vergeltung andererseits. Auch hier verhindert die Furcht vor der negativen Sanktion eines als übermächtig wahrgenommenen anderen eine angemessene emotionale Reaktion des Ichs. Neid ist dagegen eine Affektivität, die uns begehren lässt, was andere besitzen. Neid entsteht durch ein vergleichendes Sich-in-Beziehung-Setzen zum anderen aus einer Unselbstständigkeit des Selbstwertgefühls, dass sich eine negative Beziehung zu anderen setzen muss, um zu eigener Positivität zu kommen. Mag das Begehren fremden Gutes oder fremder Eigenschaften noch so stark sein, auch den Neider hält eine übermächtige Sanktionsdrohung davon ab, sich in den Besitz fremder Werte zu bringen. Bleiben jetzt Rache und Neid ohnmächtig, weil sie unausgeführt und unerfüllt bleiben müssen, entstehen Rachsucht und Neidsucht. Rachsucht verselbstständigt sich gegen reale Rachegründe und wird in der Wahrnehmung gegen beliebige andere dominant, die es dann fiktional sich selbst täuschend als Angreifer auffassen will, um Vergeltung real an ihnen erleben und ausleben zu können, auch wenn objektiv kein Grund dafür vorliegt. Soweit gediehen ist das charakteristische Suchverhalten der Rachsucht ausgebildet, die sich Feinde fiktional kreiert, um an ihnen real Rache üben zu können. Neidsucht gedeiht, wenn das Begehren des Neiders immer aufs Neue ins Leere läuft und ohnmächtig darin bleibt, das zu erlangen, was andere besitzen. Materielle Güter, Geld, Bildung und Beruf oder ideelle Güter, Prestige, Statussymbole und Auszeichnungen, die ein Ich alles selbst doch auch prinzipiell zustehen sollten. Wie die Rache in Rachsucht übergeht, so überschreitet der Neid die Schwelle zur Neidsucht, sobald er sich an beliebigen Eigenschaften und Gütern anderer aufreizt und sich dafür passende Rechtfertigungsgründe zurechtlegt. Der Sinn dieser Rechtfertigung besteht in der Umkehrung von Ursache und Wirkung im Neidverhältnis. Neider erleben nicht sich selbst und das eigene Unvermögen, sondern vielmehr die beneideten Besitzer und ihre Besitztümer als Ursache dafür, dass sich die geneideten Güter oder Eigenschaften nicht in ihrem Besitz befinden, wie es sich ihrer Meinung nach eigentlich verhalten sollte. Bleiben Rach- und Neidsucht auch weiterhin unerfüllt, gewinnen sie schließlich diejenige habituelle Beständigkeit, die die Rede vom Ressentiment auf ihren Begriff gebracht hat. Ressentiment bezeichnet dann denjenigen Zustand einer Latenz, der unterhalb der Schwelle des Selbstbewusstseins vor sich hin grollt und die Person, die davon betroffen ist, von Grund auf verstimmt. Das Ressentiment ist dann der vorläufige Endpunkt eines Prozesses abnehmender emotionaler Intensität und Präsenz, eines zunehmend sich ausweitendes und intransparenter werdenden Affekterlebens negativer Art. Dabei sublimiert sich eine primäre Verletzung und Kränkung in eine sekundäre Verletzbarkeit und Kränkbarkeit, so lange, bis sie zu einer ihrer selbst unbewussten Verletztheit und Gekränktheit erstarren und als habitueller Teil die Empfindungsweise der betroffenen Personen von Grund auf einfärben. Ressentiment, so kann seine Psychogenese zusammengefasst werden, ist ein unbewusst verinnerlichtes Muster negativen emotionalen Erlebens, ohne Ausdrucksmöglichkeit und Handlungsfolge, eine negative Impression, die nicht Expression zu werden vermochte. Und im Ergebnis imprägniert es sowohl die Selbstempfindung als auch die Fremdwahrnehmung und erschafft eine Welt voller Bedrohung, Betrug und Lüge. Soweit zur Psychogenese des Ressentiments. Und ich komme zum zweiten Punkt, zur Soziogenese des Ressentiments und zur inhaltlichen Bestimmung des Ressentiments mit Bezug zur aktuellen Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Soziogenese des Ressentiments zielt auf seine gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen und versucht die Frage zu beantworten, welche gesellschaftlichen Situationen diese Prozesse im Massenmaßstab hervorbringen, die für die Bildung eines Ressentiments günstig sind. Hier bietet sich eine Hypothese des Philosophen Max Scheler an, an die sich weitere Überlegungen anschließen lassen. Der Scheler behauptet, eine besondere Ressentiment-Anfälligkeit oder Affinität moderner Demokratien. In modernen Demokratien mit ihren verfassungsmäßig und formell verbürgten Gleichheitsrechten, so Scheler, seien bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders für die Bildung von Ressentiments anfällig. Und zwar solche Gruppen oder Schichten oder Soziallagen, die eine große Kluft, eine große Diskrepanz zwischen ihrer rechtlichen Gleichstellung einerseits und ihren faktischen Macht- und Einflusschancen andererseits dafür zeigten, diese ihre Gleichstellungsansprüche, ihren prinzipiell anspruchsberechtigten Umfang gemäß auch politisch durchzusetzen. Und dieser offensichtliche und spannungsreiche Widerspruch zwischen rechtlich verbürgten Gleichheitsanspruch und sozialer Ungleichheitswirklichkeit bildet einen günstigen Nährboden für die gesellschaftliche Entstehung von Ressentiments. Denn die wahrgenommene Kluft zwischen Rechtsanspruch und Anspruchswirklichkeit sensibilisiert für soziale Unterschiede nach unten in der sozialen Schichtstruktur wie nach oben. Der Gleichstellungsanspruch motiviert und legitimiert gerade einen Vergleich, genauer einen wertenden Statusvergleich der Unterschiede zum eigenen gesellschaftlichen Status erst als soziale Ungleichheiten erkennbar, soziale Ungleichheiten als soziale Ungleichwertigkeiten skandalisierbar und schließlich soziale Ungleichwertigkeiten als sozialmoralische Ungerechtigkeiten dramatisierbar macht. In dieser wertenden Vergleichsperspektive ist das Ressentiment eine Größe, mit der man in demokratischen Verfassungsstaaten überall rechnen muss. In Demokratien und in pluralistischen Zumalen lassen sich überall und jederzeit Differenzen wahrnehmen, die der Statusvergleich für eine Bevölkerungsgruppe in Bezug zu anderen Bevölkerungsgruppen als eigenes Minus gegenüber Fremden Plus zu messen und negativ zu bewerten gestattet. Die Frage ist, um welche Gesellschaftsschichten und welche kollektiv geteilten Ressentiments handelt es sich dabei? Die Antwort der politischen Soziologie lautet: Anfällig sind vorwiegend Menschen, die in prekären Soziallagen und Menschen, die in Mittelschichtlagen leben und sich auch von sozialem Abstieg bedroht fühlen. Die Hypothese ist dann der politischen Soziologie: Menschen in prekären Lebenslagen sind für die Ausbildung eines Ressentiments anfällig, das aus neiderfülltem Vergleich mit vermeintlich materiell und ideell besser gestellten Menschen entsteht, die diejenigen Güter und Anerkennung erhalten, die nach ihrem Dafürhalten eigentlich ihnen selbst zustehen müssten und die sich deshalb als ungerecht benachteiligt verstehen, einerseits. Menschen in Mittelschichtlagen andererseits, die sich von sozialem Abstieg bedroht fühlen, bilden ein Ressentiment aus einem Vergeltungsgefühl dafür aus, seitens der Politik und der gesellschaftlichen Öffentlichkeit nicht mit derjenigen Wertschätzung für ihre Leistungen gewürdigt und nicht vor Konkurrenz geschützt zu werden, die sie für sich in Anspruch nehmen, aber ihnen von der Politik vorenthalten und statt ihnen anderen gegeben wird, die sie in ihrer Wahrnehmung nicht verdient haben. Die Lebenssituation der Menschen in prekären Soziallagen gilt als besonders verwundbar im Sinne von unsicher, heikel oder instabil. Sie gehen wenig angenehmer Erwerbsarbeit nach, haben geringe Einkommen und wenig Aussicht auf Erbschaften, sind stärker mit Kriminalität belastet und laufen ein deutlich höheres Risiko an Herz- und Kreislauf, Diabetes und am Bewegungsapparat zu erkranken. Kurz, Menschen in prekären Lebenslagen haben eine deutlich schlechtere Lebensqualität und eine deutlich kürzere Lebenserwartung als der gesellschaftliche Durchschnitt. In prekären Soziallagen leben etwa 25% der Bundesbürger ein Leben im Horizont der Armut, rutschen entweder kurzfristig in Armut ab oder führen ihr Leben langfristig mit der direkten Armutsdrohung. Schichtensoziologisch gesehen sind diese Menschen den ungelernten und angelernten Dienstleistern und Arbeitern und der von sozialstaatlichen Transferzahlungen abhängigen Menschen der Unterschicht zuzurechnen. Sie sind die objektiv Abgehängten unserer Gesellschaft und fühlen sich subjektiv auch abgehängt, was sich an ihren Selbstbeschreibungen zeigt, die sie als Menschen vorstellen, welche sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Zu den Mittelschichtlagen ist zu sagen, dass ihnen die sozialwissenschaftliche Gesundheitsforschung immer schon hohe Aufmerksamkeit schenkt, ohne dass allerdings Einigkeit darüber bestehen würde, wo sie unten anfängt und oben aufhört. Für unsere Zwecke genügt die Auskunft, dass es sich um mehr als 60% der Bevölkerung handelt, die in ihren oberen Segmenten überwiegend aus freien Berufen und Unternehmern, leitenden Angestellten und hochqualifizierten Akademikern besteht, sich in ihren mittleren Segmenten aus akademisch qualifizierten Dienstleistern, kleinen bis mittleren Selbstständigen sowie der traditionellen Arbeiterelite der Meister zusammensetzt und in ihren unteren Segmenten von den gelernten Dienstleistern sowie qualifizierten Facharbeitern und qualifizierten Handwerkern gebildet wird. Menschen der Mittelschichtlagen betrachten sich in der Selbsteinschätzung als Stützen der Gesellschaft. Sie rechnen es sich, ihrer Leistungsbereitschaft und ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Initiative und ihrer von autonomer Verantwortung für das eigene Leben getragene Lebensführung als Verdienst an, dass in der Bundesrepublik Wohlstand erwirtschaftet wird und das gesellschaftliche Leben eine hohe Lebensqualität erreicht hat. Gleichzeitig aber, so konstatiert etwa der Soziologe Heinz Bude, setzt sich seit einigen Jahren in den Mittelschichten die Furcht davor fest, entweder selbst beruflich zu scheitern oder aber mit ansehen zu müssen, dass die eigenen Kinder den erreichten beruflichen und gesellschaftlichen Status nicht halten können. Mit einem Wort, die Furcht vor sozialem Abstieg hat sich in der gesellschaftlichen Mitte festgesetzt. Die Soziogenese des Ressentiments gründet in dem durch Vergleich produzierten Diskrepanzwahrnehmungen auf dem Boden der demokratischen Gleichheitsgarantie, die für die eigene Gruppe negativ ausfällt. Die Frage ist, welchen Sinngehalt hat dasjenige Ressentiment, das sich in diesen Soziallagen ausbilden kann, genauer? Menschen in prekären Lebenslagen sind trotz Arbeitsmotivation und tatsächlichen lebenslangen Arbeitens mit materiellen Gütern des Konsums deutlich unterausgestatteter als andere Bevölkerungsgruppen. Zudem sind sie als angelernte Erwerbstätige Personal ebenso leicht zu ersetzen, wie ihre Arbeitsplätze durch technologische Rationalisierung wegfallen können. Menschen in prekären Soziallagen sind daher besonders anfällig für die Ausbildung eines Ressentiments aus dem ohnmächtig bleibenden, neiderfüllten Vergleich, der sich aus materieller Not und existenzieller Furcht vor gesellschaftlichem Abstieg in die Unterschicht der Armut speist. Aus dieser Situation heraus sind sie äußerst sensibel für besser gestellte Gruppen, deren Besserstellung sie sich leicht mit Hilfe von Gründen erklären, die diese als soziale Ungerechtigkeit zu ihren Lasten erscheinen lassen. Menschen in Mittelschichtlagen, die sich von sozialem Abstieg bedroht wähnen, kritisieren hingegen die geringe ideelle Anerkennung und die geringe öffentliche Protektion, die sie Kraft ihres Selbstbildes als Stützen und Vertreter der Normalmoral der Gesellschaft für sich reklamieren. Mittelschichtangehörige bilden aus frustrierten Anspruch auf soziale Geltung und auf politische Protektion eine Art Vergeltungsbedürfnis aus, das ohnmächtig und ohne politische Artikulation bleibt. Ich komme zum dritten und zum letzten Punkt und der Frage nach der Politisierung dieser Ressentiments durch den deutschen Rechtspopulismus. Wie eingangs gesagt, gründet der Erfolg der AfD in der thematischen Umstellung von einer Anti-Euro-Politik auf eine Anti-Flüchtlingspolitik. Die AfD spitzt dieses Thema zu einem Konflikt der Inländer versus Ausländer, der Christen versus der Muslime oder der Einheimischen versus der Fremden ganz generell zu. Auf diese Weise spricht die rechtspopulistische Demagogie direkt die Ressentiments aus neiderfülltem Vergleich und aus frustriertem Geltungsanspruch an, und zwar mittels eines nationalistischen Narrativs. Pegida und AfD besorgen das Geschäft des populistischen Nationalismus, indem sie sowohl die materiell schlecht gestellten, prekären Lebenslagen als auch materiell gut gestellte, aber in der Selbstwahrnehmung abstiegsbedrohten Mittelschichtlagen als Träger kollektiver Ressentiments mit großem politischen Erfolg mobilisieren. Worin besteht das Angebot, das die AfD diesen Soziallagen und ihren Ressentiments macht? Die AfD bietet Menschen in prekären Soziallagen, die faktisch sozial abgehängt sind und sich subjektiv auch abgehängt fühlen, eine nationalistische Identifikation und eine Zugehörigkeitsidee an, die sich in scharfer Abgrenzung gegen Fremde, derzeit Asylsuchende und Muslime ergibt. Die Spitzenpolitiker der AfD kommunizieren sowohl eine Definition der deutschen Nation über ethnische, kulturelle und auch als durch biologische Kriterien. Diese Propaganda mobilisiert vor allem Nichtwähler, die wie die Wahlforschung im Anschluss an die Bundestagswahl 2013 und an die Landtagswahlen seither zeigen konnte, besonders in prekären Soziallagen urbaner Problemquartiere im Vorhof der Armut leben. Diese Situationsdeutung durch die AfD trifft deshalb bei Menschen in prekären Lebenslagen auf Zustimmung, weil sie ihnen erstens erlaubt, wie gesagt, sich zu einem Kollektiv der eigenen zugehörig und nicht mehr von diesem abgehängt zu fühlen, dass sie sich auch leicht als partikularistisch, also ethnisch, kulturell, biologisch definierte Deutsche verstehen können und auch wollen. Das drückt die Parole "Wir sind das Volk" am deutlichsten aus. Und weil sie ihnen zweitens plausibel erscheinen lässt, dass ihre materiellen und ideellen Probleme nicht selbst verschuldet, sondern durch eine Politik fremdverschuldet ist, die diese anderen, nicht zur partikularistisch definierten Nation gehörenden Fremden positiv privilegieren, und zwar auf Kosten einer Deprivation ihrer selbst, auch wenn das objektiv so nicht zutrifft. Weder die Volksparteien noch die mehr oder weniger themenspezifisch gebundenen Parteien der etablierten Politik pflegen eine Unterschichtenverachtung. Schließlich verschafft es ihnen über die nationalistische Höherrangigkeitsvorstellung das Gefühl des Stolzes, eine befriedigende Selbsterhöhung, die sich über den abwertenden Vergleich mit den Flüchtlingen herstellen lässt. Wähler der AfD und Demonstranten der Pegida sind indessen nicht mit Menschen in prekären Lebenslagen identisch. Andere Pegida-Läufer und AfD-Wähler sind Protest- und Wechselwähler, die aus der CDU und SPD, aus der Linken und auch aus Bündnis 90 die Grünen und der NPD der AfD zustimmen und der Pegida zulaufen. Sie entstammen gerade nicht den prekären Soziallagen und tragen bisher real auch nur ein geringes Abstiegsrisiko in der vertikalen Schichtungsstruktur, auch wenn sie sich von Abstieg bedroht fühlen. Dieser Wählertypus springt auch auf das nationalistisch politisierte Flüchtlingsthema an, zwar aus ähnlichen Affekt- und Stimmungslagen heraus wie die Wähler in den prekären Lebenslagen, aber doch aus einer völlig anderen materiellen Situation. Bei diesen Protest- und Wechselwählern ist eher, wie gesagt, das Gefühl dominant, dass sie nicht die gesellschaftliche Wertschätzung und Protektion seitens Medien und Politik genießen, die ihnen nach ihrem Selbstverständnis verdienter und daher berechtigterweise zustehen. Und genau diese Wertschätzung und Protektion erhalten ihrer Wahrnehmung nach im Namen der Menschenrechte unberechtigterweise die um Asyl nachsuchenden Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend, die außerdem noch durch materielle Güter und Geld Unterstützung erführen, während sie selbst doch ihr Leben lang schuften und schaffen haben müssen und nichts geschenkt bekommen haben im Leben, so die immer wiederkehrenden Aussagen, die sich auch hier, wie im Fall der prekären Soziallagen, ganz leicht über YouTube verifizieren lassen. Ich komme zum Ende. Ressentiments sind, wie vorgeführt, individuelle und kollektive Stimmungszustände ohne bestimmte Richtung und Gegenstände, also Latenzzustände ohne Bewusstsein ihrer Intentionalität. In den westlichen Demokratien verwendet die rechtspopulistische Demagogie nationalistische Narrative, um die latenten Ressentiments des frustrierten Neids und der verletzten Stolzes anzusprechen und in manifeste Emotionen zu transformieren, die sich auf Demonstrationen politisieren und durch die sich Nichtwähler und Protestwähler als Wähler gewinnen lassen. Schaut man in ihre Programme, hört man ihren Rednern zu und liest ihre intellektuellen, so zeigt sich rasch, dass rechtspopulistische Politik nichts weniger als materielle Emanzipation und ideelle Anerkennung im Namen der demokratischen Gleichstellungsrechte derjenigen Menschen im Sinn hat, die sie wählen. Denn für den Rechtspopulismus löst sich das Problem der sozialen Ungleichheit durch die ethnisch und kulturell als Einheit gedachte Volksnation, die materielle und ideelle Ungleichheiten durch den Bezug auf die, könnte man sagen, überempirische Gemeinsamkeitsvorstellung der absolut gesetzten Wertidee der deutschen Nation zu versöhnen vorgibt. Das rechtspopulistische Konstrukt deutsche Nation ignoriert und bagatellisiert schon immer jede soziale Ungleichheit zugunsten der pathetisch aufgeladenen Gemeinsamkeitsvorstellung der Volksnation. Denn für Rechte und Rechtspopulisten sind staatsbürgerrechtliche wie soziale und ökonomische Gleichheit und kulturelle Liberalität vielmehr Signaturen der Dekadenz. Sie müssen überwunden und durch autoritäre und hierarchische Gesellschaftsmodelle ersetzt werden. Doch das hat mit dem, was Menschen sich für sich wünschen, die "Wir sind das Volk" skandieren, wenig bis gar nichts zu tun. Denn Zugehörigkeit zur Nation und Ausschluss aller, die sie nicht dazu zählen wollen, also Homogenität statt Heterogenität, bringt auch nicht die geringste Verbesserung ihrer materiellen Lebenslage und ressentimentalen Lebensverstimmung. Dennoch sind Rechtspopulisten und ihre Spindoktoren mit ihrer Ressentimentpolitik erfolgreich. Für ihren Erfolg greifen sie auf eine höchst dubiose Währung rhetorischer Vereinfachung zurück, um die Seelen der grollenden Schichten zu kaufen. Ein hochwirksamer Wechselkurs von Fakes in Facts und umgekehrt von Facts in Fakes fixiert diese Währung, die Wahrheiten in Lügen und Lügen in Wahrheiten nach Belieben konvertiert, um die Wirklichkeit mit ihren Macht- und Selbstdarstellungsinteressen zu harmonisieren und den Ressentiments ihrer Klientel Artikulationsmöglichkeiten und Befriedigungen zu schaffen. Die populistische Ressentiment-Demagogie konstruiert letztlich eine Wirklichkeit jenseits von Lügenpresse, Establishment und offener pluralistischen Gesellschaft. In ihr findet die Verstimmtheit der Nichtwähler und Protestwähler politisch ein Unterkommen, ein zweifelhaftes, weil unwirkliches Unterkommen, das sich zwar als Befreiung und Schutz ausgibt, tatsächlich aber auf eine Art Inhaftierung und eine Art Schutzhaft hinausläuft, wo Stolz und Groll zusammentreffen, um in Lüge zu vereinsamen und zu verdummen und in Wahrheit gekränkt und abgehängt zu bleiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, besten Dank für den Vortrag. Ich würde mit einer Frage eröffnen.
Ja.
Wie kriegen wir ihn denn raus, den Groll aus uns? Wir wollen ja weiter in einer modernen Demokratie leben. Mhm. Wie kann sich denn die Lage besänftigen?
Wie kann sich die Lage besänftigen? Puh, ich hatte Ihnen ja gesagt, also, dass in Demokratien sowas wie Groll oder Verbitterung oder Enttäuschung darüber, dass man Ansprüche hat, die einem verfassungsmäßig aufgrund der Gleichheitsgarantie zustehen, irgendwie immer wahrnimmt, dass sie nicht erfüllt werden, nicht befriedigt werden können. Und insofern, denke ich, ist das ein strukturelles Problem, was irgendwie unvermeidbar ist, glaube ich. Aber es kann bearbeitet und es kann vor allen Dingen politisch versorgt werden, behandelt werden gewissermaßen. Nicht? In der Bundesrepublik gibt es, ja, man kann sagen, drei dominante Konfliktthemen, an denen solche Ressentiments immer aus ihrer Latenz, also aus diesem Standby-Modus der Emotionen dann manifest werden und aktiviert werden und zu einem richtigen Gefühl werden, was dann auch Motivation zu wählen und so weiter anstößt. Nicht? Das sind drei. Das ist einmal der Konflikt zwischen oben und unten. Es ist der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Und es ist der Konflikt zwischen Inländer und Ausländer. Es gibt noch den Konflikt der Geschlechter. Aber wenn man der seriösen Sozialforschung Glauben schenken kann, die also, politisch uninteressiert ist zunächst mal, nicht? Dann ist es eigentlich Kapital und Arbeit, dafür haben wir die Tarifautonomie, die wird geregelt, nicht? Das oben und unten ist letztlich eine Steuerpolitik, die von Regierungskoalition zu Regierungskoalition einmal mehr zur Entlastung der Mehrverdiener oder einmal zur Alimentierung der Schlechtverdiener genutzt wird. Nicht? Das ist eben politisch, wird da gedreht, rauf und runter. Nur dieses Thema mit den Inländern und Ausländern ist eben ein neuralgischer Punkt, der, würde ich sagen, schon mit der politischen Kultur und unserer besonderen Geschichte der Bundesrepublik zusammenhängt, nicht? Die immer eine unsichere Nation war und jetzt mit dem jetzigen Modell, was durchgesetzt ist mit der Staatsbürgernation, also sowas wie ein formell rechtliches Format und Rahmen geschaffen hat, vertreten und festgelegt durch das Grundgesetz, wo jeder, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, egal welche, man kann fast sagen, weltanschauliche Gesinnung jemand für sich hat, nicht Deutscher werden kann. Also ich meine, ich muss jetzt nicht irgendwie weiß sein oder ich muss nicht christlich sein oder ich muss nicht den Händedruck so machen, nicht? Guten Tag, der Messier, nicht? Also ich meine, da können wir uns mediterran umarmen oder die Jugendkultur macht es wieder anders, nicht? Also, oder die Studierenden hier werden es wieder anders machen, wenn die sich begrüßen. Also so eine Normierung von irgendwelchen kulturellen Kriterien, damit Leute zugehörig sein können zur deutschen Nation, die haben wir nicht mehr. Und dieses Staatsbürgernationskonzept in diesem Konflikt Inländer versus Ausländer, der jetzt populistisch ausgeschlachtet wird, um an solche Ressentimentlagen, wie ich sie versucht habe, zu identifizieren, anzuschließen und die abzuholen sozusagen. Und wahlsoziologisch ist es nun mal so, dass Menschen in prekären Soziallagen bisher nicht Wähler waren. Und überwiegend durch diese AfD, das haben jetzt die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein gezeigt, nicht, konnten sie die auch dieses Mal wieder viele Nichtwähler aktivieren, wobei die Protestwähler- und Wechselwähleranzahl, die ist gesunken bei den beiden letzten Wahlen. Deswegen haben wir auch keine zweistelligen Ergebnisse, sondern einstellige Ergebnisse. Und eine Strategie von der Politik, auch wenn sie einem nicht gefällt, ist, dass die CDU jetzt in Vertretung ihrer Prominenz jetzt diese Stimmungen bedient, nicht? Und die Wechselwähler, die eben auch nach der Forschung eher den mittelständischen Lagen zuzurechnen sind, die schwenken jetzt wieder zurück in die eigentliche Mutterpartei sozusagen, der sie ihre Stimmen bisher gegeben haben. Das ist überwiegend die CDU, wie man ja auch sieht. Der Schulz-Effekt ist schon verraucht, ist schon verflogen. Ich und die CDU legt jetzt wieder zu und hat ja spektakulär in Nordrhein-Westfalen jetzt gewonnen. Nicht? Ja, also das dazu, also konnte ich das jetzt, ich meine, ich habe viel in den Vortrag reingepackt. Ich habe es nicht frei gemacht, weil ich denke, es hat ganz einfache Gründe. Ich bin von Heidelberg hierher gefahren und bin irgendwie auch am Ende irgendwie heute. Und deswegen habe ich es jetzt vorgelesen. Also es ist viel drin. Steckt viel drin, aber fragen Sie.
Genau.
Und wie gesagt, ich habe hier den Text, den können Sie auch von mir bekommen, dann können Sie nochmal lesen, können wir auch gern schreiben, können wir da diskutieren. Aber sagen genau. Sie ja.
Bitte schön, stellen Sie Ihre Fragen gerade. Da war die erste Wortmeldung. Es war die Frage danach, es wurde viel über die Subjekte des Ressentiments, also wer hat die Ressentiments gesprochen, aber wie sieht es denn mit den Objekten des Ressentiments aus und inwiefern sind die in der Fragestellung, können die Fragestellung beeinflussen? Also wogegen ist man denn wütend?
Ja, die Objekte des Ressentiments. Sie meinen jetzt nicht die materiellen Güter, die hin und her verteilt werden, sondern Sie meinen Menschen, die jetzt hierher kommen. Sie meinen also ganz, ganz konkret die Flüchtlinge, Moslems und so weiter, was die für diese Ressentiments beitragen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass, oder versucht das zu sagen, das Ressentiment ist im Grunde ein blockierter, spontaner, negativer Affekt auf einen als leidenmachend erlebten Reiz, um es mal so abstrakt zu sagen. Ne? Wenn jetzt wir nicht in einem Rechtsstaat leben würden, wo die Menschen doch relativ gut sozialisiert sind in die Rechtskultur und sich an Recht und Gesetz halten, nicht, dann würden vermutlich noch mehr solche Dinge passieren wie in Ostdeutschland, nicht, wo sie die Übergriffe auf Heime haben, wo Asylsuchende unterkommen, oder wenn sie jetzt den, nicht nur den Kriminalitätsbericht lesen, der jetzt gerade rauskommt, sondern auch die über das ganze Jahr festgestellten Straftaten, die rechtsextrem motiviert sind, gegen Flüchtlinge sich anschauen, nicht? Da haben sie also so Reaktionen, die direkt auf das Fremde losgehen, nicht? Ich meine, was können die Leute selber machen, die hierher kommen? Sie erscheinen als fremd und bekommen jetzt eben vom Staat für das Asylbegehren adäquaten Leistungen angeboten. Es wird was für sie gemacht, nicht? Und viel mehr passiert ja jetzt erstmal nicht. Also die Straftaten, die man jetzt in diesem Bericht nachlesen konnte, waren zu 63% auf die Gruppe der Leute selber beschränkt, nicht? Und hat mit dem Asylbewerbergesetz zu tun. Was machen die selber dafür, dass ein lange sich aufgebaut habender Groll gegen Leute, die aus der Wahrnehmung der Subjekte jetzt etwas bekommen, was ihnen eigentlich zusteht, was haben die dafür getan? Die kommen in eine Situation rein, wo sie fremd sind und wo sie von einer bestimmten Gruppierung von Menschen oder von einer bestimmten Soziallage in dieser Weise wahrgenommen werden. Also was ist Ihre These, was würden Sie denn sagen? Diese Objekte haben jetzt, was haben die dazu getan, dass ein Ressentiment entsteht gegen sie? Ja, aber Sie haben ja von Schuld gesprochen.
Ja, ich sage nicht extrem, sondern...
Ja. Also, ja.
Wie beliebig ist es?
Ja.
Gegen Blonde oder Schwarzhaarige oder sowas.
Ja.
Gerade nicht, das schon anders.
Ja.
Oder ist das völlig...
Das ist nicht völlig beliebig. Ich denke, also wesentlich ist, es muss ja eine Vermittlung geben. Nicht? Also die rechtspopulistischen Parteien oder die Bewegungen, die jetzt auftreten, nicht, die auf eine exklusive Gesellschaft setzen, die den Nationalismus stark machen, die fokussieren das ja auf die Fremden im Moment, nicht? Und haben dadurch einen Effekt, dass sie selber hochkommen. Ich meine, man kann das rationale Politik kann man machen, nicht? Das heißt immer, dass es Konflikt gibt, der in den Parlamenten ausgetragen wird, die Wähler entscheiden das dann, welche Option diskutiert wird, ob man eine Obergrenze haben will oder ob man so wie die Merkel das gemacht hat, mit der Türkei diesen Deal abschließt oder was auch immer. Also es gibt Lösungen, wie immer man zu denen stehen mag. Das ist politisch verhandelbar, nicht? Und je nachdem, wie im politischen Prozess welche dieser Optionen sich durchsetzt, gibt auch Ressentiments, die immer da sind, nicht? Kriegt das auch eine bestimmte Richtung. Oder sie werden aufgerufen. Und besonders schlagend finde ich eben, dass die Nichtwähler jetzt plötzlich zur Wahl gehen, nicht? Also zum ganz großen Anteil diejenigen Stimmen sind, die auf diese neonationalistische Propaganda im Namen der Volksnation, dass die Deutschen eben ethnisch, kulturell und manche, so wie der Höcke, sie sogar als biologisch definiert verstehen, nicht? Die verstehen das, das ist was, was man unmittelbar einsichtig, mit dem man sich unmittelbar einsichtig identifizieren kann. Nicht? Die gehen jetzt zum Beispiel in Mannheim, da wo ich herkomme, da ist ein Stadtteil Sandhofen, der war jetzt traditionell seit, ich glaube, 30 Jahren ununterbrochen in SPD-Hand, den hat jetzt die AfD übernommen mit Herrn Meuthen an der Spitze. Nicht? Da haben sie also so eine Verbindung zwischen der sozialdemokratischen Partei und den Menschen, die wirklich Nöte haben, die im Vorhof der Armut leben und sich da nicht so geholfen und nicht so unterstützt fühlen, wie sie das gerne haben möchten. Nicht? Und jetzt kommt die AfD und sagt, ja, das, was euch zusteht, kriegen die jetzt Und genauso verstehen sie es dann auch. Das stimmt ja gar nicht, nicht? Objektiv ist ja Quatsch. Aber so ist eben diese Kombination. Und ohne die Deutung durch Intellektuelle oder durch Politiker wird so eine, dieses Objekt des Ressentiments gar nicht sichtbar. Sondern das sind eben Lebensverhältnisse, da geht es ja jetzt nicht um einen Syrer oder um einen Iraker, oder es geht auch nicht um Schwule oder um Lesben, oder es geht auch nicht um was auch immer sozusagen das Feindbild ist. Es verändert ja gar nichts an der eigenen Situation, nicht? Sondern da muss eben diese Gruppe, und das ist das Schwierige, die selber wenig artikulationsfähig ist politisch, nicht? Die überwiegend aus Nichtwählern bestehen, die müssen eben von der Politik besser abgeholt werden oder die müssen so berücksichtigt und einbezogen werden, dass dieser Groll dann auch bearbeitet werden kann. Wenn das nicht passiert, dann ist es schwierig. Und es ist ja auch nicht flächendeckend, aber es ist, was diese Gruppierung angeht, laut der Wahlforschung, können Sie selber im Internet nachschauen, Schäfer heißt der, der hat von Flensburg bis nach München hat er dieses Prekariat in den Städten untersucht, nicht? Und es sind immer die schlechten, abgehängten Stadtquartiere, in denen Menschen mit 50-75% des Nettoäquivalenzeinkommens leben müssen, das heißt Paare mit 1.000 Euro plus oder Paare mit zwei Kindern 2.000 Euro plus, nicht? Das ist einfach verdammt wenig und das sind solche Soziallagen, die sich tatsächlich abgehängt fühlen. Da muss man was machen. Ich meine, es gibt natürlich je nach politischer Partei, es wird schon so viel gemacht und es gibt nun mal die Verlierer in unserer Gesellschaft oder es gibt die Parteien, die sagen, ja, da müssen wir steuerpolitisch was machen, müssen wir noch mehr umverteilen, als jetzt schon umverteilt wird, um diesen Leuten zu helfen. Habe ich jetzt besser beantwortet? Oder?
Ich glaube, Sie müssen noch ganz viel beantworten. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen gesehen, wird mal dem Herrn, die Dame und dann noch der Herr hinten in der Reihe, da gibt es, glaube ich, noch Gesprächsbedarf.
Ja.
Bitte. Der Herr fragt, das Ressentiment ist doch gar nicht auf die prekären Schichten begrenzt. Das haben doch gerade in England, in Frankreich und auch in Deutschland Leute extrem gewählt, die gar nicht in prekären Situationen sind. Wie kommt das? Liegt das an einem totalen Versagen der Politik im Allgemeinen?
Also ich meine, ich habe es jetzt unter dem eingeschränkten Aspekt des Ressentiments versucht, plausibel zu machen. Und es gibt natürlich ganz andere Faktoren, die ich alle außen vor gelassen habe. Also Sie haben jetzt so, glaube ich, in Ihren letzten Sätzen auch Globalisierungseffekte, so ist das so das Stichwort, angespielt. Nicht? Also Probleme, die, wie haben Sie gesagt, 20 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit. Natürlich, also ich meine, wir werden sehen, was da noch kommt. Und Frau Merkels Politik ist vermutlich die realistischste, die man sich vorstellen kann, auch wenn das von den Effekten her und zum Beispiel aus der Perspektive der CSU vollkommen unrealistisch ist und man Obergrenzen einführen sollte. Aber die Welt ist in Bewegung und die Katastrophen, die weltweit zu sehen sind, nicht? Die werden mehr Leute in Bewegung setzen und nach Europa fliehen lassen wollen. Das ist sicherlich richtig. Nur diese ganze, also vielleicht auch nochmal ein Wort, also zu diesen prekären Soziallagen habe ich ja gesagt, das ist ein Teil, der, ich habe es auf die Bundesrepublik beschränkt, habe über England nichts gesagt und über Frankreich nichts gesagt. Sie haben völlig recht, in England ist ein völlig anderer, da ist nochmal eine ganz andere politische Kultur, die eine ganz andere, durch diese Insellage bedingt, eine ganz andere historische Dimension hat und ein anderes Selbstverständnis. Da wurde die Euro-Bürokratie und die Abhängigkeit von Brüssel sozusagen von den etablierten Parteien populistisch ausgenutzt, nicht, um diesen Brexit dann durchzusetzen. Wobei die im Parlament ja gar nicht so überzeugt davon waren. Aber die Leute, die den Brexit, und da sehen Sie, dass das auch eine Art von Ressentimentpolitik ist, da würde ich schon drauf bestehen, weil Ressentimentpolitik, die Leute, die den Brexit vorangetrieben haben, bis auf den Oberbürgermeister da aus London, haben sich jetzt aus der Verantwortung zurückgezogen. Die sind gar nicht in diesem Kabinett jetzt drin. Nicht? Das ist ein typisches Merkmal von Ressentimentpolitik. Nicht? Das, also, so wie ja auch der Gauland es immer wieder sagt, wir wollen nicht in der Regierungsverantwortung, deswegen ist die Frau Petri mit ihrem realpolitischen Kurs ausgebotet, nicht? Weil das uns natürlich dann zwingen würde, Politik zu machen und Verantwortung vor allen Dingen zu übertragen und durch Verantwortung auch eine Zurechnung von Verantwortung und von Leistungen und so weiter möglich wäre, die dann auch rational aufgerechnet werden können, nicht? Und das hätte natürlich auch entsprechende Effekte, die sich mit dieser zum Teil radikalen, rassistischen und antipluralistischen vor allen Dingen Rhetorik und Demagogie nicht mehr vereinbaren lassen. Nicht? Die ist nicht mehr glaubwürdig. Aber noch was zu der Grenzpolitik, die gemacht wird. Nicht? Was nämlich verkannt wird, ist, dass gerade die Grenzschließung dasjenige Problem erzeugt hat in der Bundesrepublik, wogegen jetzt die Rechtspopulisten auftreten. Nehmen wir die Türken. 2,8 Millionen Türken haben wir jetzt in der Bundesrepublik. Wie ist das zustande gekommen? 1972, 1973 wurden die Grenzen geschlossen. Nicht? Vorher war das Kalkül der Arbeitsmigranten, dasjenige, wir gehen nach Alemannia, arbeiten dort 5 Jahre, verdienen das Geld, was wir brauchen, um dann in der Heimat irgendwo ein Geschäft aufzumachen, ein Haus zu bauen oder jedenfalls eine wirtschaftliche Existenz zu gründen. Das war so das Kalkül, vollkommen rational, würden Sie oder ich vermutlich genauso fahren. Jetzt wurde die Grenze zugemacht, 1972, ja, was passiert, Anwerbestopp und so weiter, dieses Kalkül funktioniert nicht mehr. Die Leute können nicht einfach wieder zurück nach Deutschland, wenn dieses Projekt in der Türkei eine eigene wirtschaftliche Existenz aufzubauen gescheitert ist. Man kann nicht einfach mehr zurück, weil ja, jetzt ist die Grenze zu und ich brauche ein Visa und kriege es nicht. So, was haben sie gemacht? Sie sind nicht mehr zurückgegangen nach 5 Jahren, sondern sind in Alemannia geblieben. Und was kommt früher oder später? Sie wissen es, die Familie zieht nach, nicht? Und dann haben wir auf die Dauer, auf diese Art und Weise, 2,8 Millionen Türken in der Bundesrepublik. Das nur zum Punkt Grenzschließungspolitik. Sie haben den Fall in Frankreich mit den Senegalesen, um das noch zu sagen, nicht? Senegalesen können nach Frankreich einreisen und wieder ausreisen. Da gibt es diese Visapflicht nicht wie bei uns und es gibt auch keine Beschränkung. Sie alle kennen die wahrscheinlich vom Mittelmeerurlaub her, oder von der Atlantikküste, nicht, wenn sie da am Strand sind, dann kommen die Senegalesen mit ihren Uhren und mit ihrem ganzen Nippes. Die organisieren sich, machen das, verdienen ihr Geld und gehen dann in den Senegal zurück, bleiben da ein paar Jahre. Manche kommen, werden abgelöst durch eine neue Generation, so geht dieser Wandel, ohne dass wir diese große senegalesische Population so ähnlich wie die Türken in Deutschland hätten. Also es hängt sehr davon ab, was man da macht. Aber die CSU zum Beispiel, die für diese Obergrenze ist, die berücksichtigt solche empirischen Fakten und es wurde auch untersucht. Nicht? Ich verweise nur auf Werner Schiffauer, das ist der Präsident des Deutschen Migrationsrates und emeritierter Professor von Frankfurt an der Oder, Viridiana, da können Sie mal auf die Seite gehen. Der hat es also in Untersuchungen gezeigt, nicht? Dass so eine Grenzschließungspolitik also Effekte hat, die man gerade nicht will. Ein anderer Punkt ist dann, wenn die gebildet sind. Nicht? Was kann das Objekt des Ressentiments jetzt dafür? Sowas wie eine türkische Gemeinde hier, wir haben 2,8 Millionen, wir hatten das Referendum und den Aufschrei in den Medien, naja, 420.000 der 2,8 Millionen Türken haben für den Erdogan gestimmt und damit gegen unsere Art von pluralistischer, demokratischer Gesellschaft hier, liberaler Gesellschaft hier in Deutschland gestimmt, nicht? Wie ist das zu erklären oder bedeutet das, die sind nicht richtig integriert oder was auch immer, nicht? Also einmal ist es die Größe dieser Gruppe von türkischstämmigen, so heißt es in der Literatur, Migranten, nicht? Die immer so einen Effekt hat, dass sich die Leute nicht in der Weise integrieren wie kleinere Bevölkerungsgruppen, die hierher kommen, nicht? Die also ihre ethnische Identität noch aufrechterhalten und kulturelle Unterschiede bleiben. Und also da gibt es eine bessere Integrations- oder Akkulturationschance bei kleineren Gruppen als bei so großen Gruppen. Und trotzdem muss man sehen, nicht, dass es von den Wahlberechtigten, wie viele Wahlberechtigten waren das? 1,4 Millionen und insgesamt haben dann diese 420.000 haben für den Erdogan gestimmt, aber auch 240.000 oder 250.000 dagegen, nicht? Und wenn man das mal in Relation setzt zu den 2,8 Millionen und wenn man das zu dem, was in der Türkei in Relation setzt, dass es ganz knapp ausgefallen ist, wobei man nicht weiß, ob da nicht Wahlfälschungen mit im Spiel waren, dann sieht es wieder anders aus, nicht so dramatisch, wie das gemacht wird. Da muss man sehen, dass diese Türken auch eine Diaspora-Situation haben, nicht? Und eben nicht mehr einfach zurück können und hin und her und so weiter. Also das hat auch so historische Gründe.
Aber die Nichtwähler sind ja gerade auch so.
Ja.
Das ist ein politisches Versagen.
Das ist ein politisches Versagen, ja. Und da muss sich die Politik natürlich selber an die Nase fassen. Aber es heißt ja nicht, dass man das nicht verbessern kann. Also ich bin da nicht so prinzipiell immer die Politik versagt. Ich meine, die Politik in der Bundesrepublik, wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, die machen ungemein viel. Ja. Also ich meine, außerdem haben wir das Grundgesetz, was schon ein ganz schön schwerer Brocken ist, den man nicht so einfach wegschieben kann. Der wird Geltung haben und die Artikel 1 bis 20 kann man in Artikel 75 Absatz 3 schön nachlesen im Grundgesetz. Das schließt aus, dass auch nur einer von diesen Artikeln jemals geändert wird. Nicht? Da muss schon die Bundesrepublik untergehen. Und darauf sich zu beziehen, denke ich, ist für Demokraten, auch für repräsentative Demokratie oder für parlamentarische Demokratie, ist das einfach ein fester Haltepunkt. Nicht? Da können uns andere Gesellschaften tatsächlich auch neiden. Nicht? Und es ist möglich, prekäre Soziallagen deren Los zu verbessern. Und auf die lange Sicht gesehen, in den 60er Jahren hat man die Armutsforschung angestoßen, selbst den Leuten, die von staatlichen Transferzahlungen abhängig sind, die also tatsächlich die 6% der Unterschicht in etwa ausmachen in der Bundesrepublik, nicht? Denen geht es im Vergleich zu den 60er Jahren deutlich besser, auch wenn das natürlich noch ein kümmerliches Leben ist, aber es geht ihnen besser. Von der Wohnung her, von ihrer gesamten Ausstattung her geht es ihnen besser. Und um das auch noch zu sagen, nicht der Abstand von Reich und von Arm wird immer größer, sondern der von Arm und im Durchschnitt wird immer größer. Nicht? Diese Reichen, diese 3-4%, die das ausmacht in der Bundesrepublik, oder 3%, die 50% der Vermögenswerte in der Bundesrepublik besitzen, das ist ein relativ konstanter Wert, schon seit Jahren. Da kann man natürlich auch was drehen, nicht? Hat aber auch Konsequenzen, die muss man sich genau überlegen.
Ich würde gerade noch der Dame das Wort geben. Die Fragestellerin ist darauf eingegangen, zunächst mal auf das ja leider nicht so ganz historische Beispiel des Antisemitismus unter dem Motto, selbst wenn man sich quasi optimal anpasst, um das mal so überspitzt zu formulieren, schützt das vor Ressentiment nicht. Im Gegenteil, dann wird einem noch vorgeworfen, man verschleiere ja die eigentliche Herkunft oder das eigentliche Sein, um die Gesellschaft von innen auszuhöhlen. Und daran anschließend dann die Frage, ist das Nation Building, haben Sie es genannt, richtig? In der Nachkriegszeit ist als geglücktes Beispiel genannt worden. Die anschließende Frage, ist dieses Nation Building nach der Wende genauso geglückt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Und ich mach's mal professoral. Also seit 1871, wenn man die Geschichte von Deutschland verfolgt, nicht auf das Nation Building hin, dann können Sie vier Nationsideen verfolgen sozusagen. Nicht? Sie haben die Kulturnation natürlich schon seit den 30-jährigen Kriegen in Deutschland als die überwiegend über die Sprache definierte Nation, die Klammer für den Partikularismus in über 200 kleine Fürstentümer und so weiter in der Mitte Europas hatten. Nicht? Die Kulturnation als eine Nationsidee, die sich allerdings in der deutschen Geschichte nie mit einem Staat als Organisationsform hat verbinden können und dadurch zum Beispiel sowas umzusetzen, dass man sagt, naja, nur derjenige, der Deutsch spricht, nur derjenige, der Goethe und Schiller und die Musik und was kann man noch alles zur deutschen Kultur rechnen, also ein vager Begriff, man hätte irgendwelche Inhalte definieren können, die dann als deutsche Kultur gilt, ja, also Handschlag und so weiter. Gut, ist nicht historisch, hat nicht historisch überlebt sozusagen. Die Volksnation, da ist der Versuch über ethnische und auch biologische Kriterien die Deutschen festzulegen. Das haben die Nazis gemacht, nicht? Überwiegend die Nazis, mit den Diskriminierungen nach innen und mit der durch die deutsche Streusiedlung und so weiter verursachte imperiale Kritik nach imperiale Politik nach außen, mit dem Genoziden, mit allen fatalen Konsequenzen, die das hatte. Nicht? Dann haben wir die Klassennation, die deutsche Teilung nach 1945. Nicht? Da haben sie, weil Kulturnation nicht ging, Volksnation durch die Nazis diskreditiert war und die Bundesrepublik ja, so eine Mischung aus Kulturnation und Staatsbürgernation gemacht hat, wurde das hier auch verabschiedet. Wie macht die DDR jetzt ihre nationale Identität? Sie macht es über den Arbeitern- und Bauernstaat und setzen das auch durch und verstehen sich auch so. Nur es ist natürlich klar, ein Arzt ist kein Bauer und auch kein Arbeiter oder ein Anwalt oder ein Wissenschaftler und trotzdem musste er sein. Das war sozusagen durchgesetzt durch den sozialistischen DDR-Staat nach innen eine blinde Nationskonzeption. Nicht? Und dann haben wir die Staatsbürgernation, die das Ganze an rechtliche Kriterien bindet und vor allen Dingen politisch verhandelbar macht. Arbeiter und Bauer ist man, ob man es will oder nicht. Und ethnisch Deutscher ist man, ob man was da die Politik dazu sagt oder nicht. Man ist es oder man ist es nicht. Es ist nicht politisch verhandelbar. Was politisch verhandelbar ist, ist das hier. Nicht? Und dieses Nation Building, ja gut, also ich hatte ja vorhin gesagt, Ressentiments gibt es vermutlich strukturell in allen Demokratien ständig. Und Populismus ist eine Antwort darauf, nicht? Diese, wie man das auch immer bewerten mag, und Populismus, sobald er nationalistisch auftritt, dann aktiviert er das hier, reaktiviert er, das reaktiviert er und das reaktiviert er, wenn er von rechts ist, gerade nicht. Ja, also ich würde sagen, die Ressentiments, was wir im Moment haben und die Politik setzt, die Leitkulturdebatte, die wir jetzt haben, die aktiviert dieses Moment wieder, nicht, und greift sich insofern wieder die Proteste und die Wechselwähler über das Kulturnationsnarrativ, holt die da wieder ab. Leute, sofern sie dieses Ressentiment haben, eben nicht in ihrer sozialen Leistung entsprechend gewürdigt zu werden, als Stützen der Gesellschaft, die in den Mittelschichtlagen zu Hause sind, die darüber jetzt wieder reingeholt werden. Ja, und Staatsbürgernation ist das, was wir jetzt haben in der Bundesrepublik. Und das ist, wie vorhin schon gesagt, im Rahmen der Verfassung doch ein für eine offene Gesellschaft adäquates Konzept, wenn man schon den Nationalstaat haben will, nicht? Und ich sehe im Moment keine Alternative dazu, weil angesichts von Brexit und Grexit, Drohung und ich weiß nicht, wer noch alles in Exit-Option wahrnehmen will, nicht? Weil immerhin ist in dem Nationalstaat, so wie er jetzt in der Bundesrepublik da ist, gibt es einen Sozialstaat auch, nicht? Der doch also für die Wechselfälle des Lebens einige Optionen und Hilfen zur Verfügung stellt, die dann, wenn man den Nationalstaat völlig in die Tonne kickt, nicht? Dann ist das auch weg. Und ich sehe nicht, was auf dem entfesselten globalen Markt, der durch den Finanzkapitalismus doch wesentlich bestimmt wird, dass da irgendwo eine Größe gibt, die für die Effekte, die da erzeugt werden, wirklich ein Bollwerk oder irgendwie eine Abwehr darstellen. Ich sehe noch keine weltweite Bewegung, die da diesen Tendenzen dem Finanzkapitalismus irgendwas entgegensetzen könnte. Und immerhin gibt es im Nationalstaat den Sozialstaat, der hier noch irgendwas bewirken kann. Ja. Habe ich da das geantwortet irgendwie jetzt?
Ich habe ja gefragt, ob Sie den Prozess des Nation Buildings
als geglückt ansehen. Was ist ein geglückter Nation Building? Ja, nee, aber ich meine, im modernen.
Ja, das ist jetzt ein Ressentiment, die jetzt wieder aktiviert werden.
Ich würde schon sagen, dass diese Staatsbürgernation eine geglückte Sache ist. Ja, würde ich schon sagen. Also, so nach dem, was wir jetzt haben. Ich meine, Politik ist wie das Leben, das Gesellschaftliche immer in Bewegung. Geglückt, es klingt so nach abgeschlossen. Schauen wir mal, was noch kommt, nicht? Ich meine, wir selber sind ja mit beteiligt, diese Art von Gesellschaft zu verteidigen. Und wenn man sich auf das Grundgesetz stellt, glaube ich, ist es auch sehr viel wert und verteidigungswert. Ja.
Dann noch, steht die Frage noch.
Ja. Ich glaube, wir müssen auch nochmal direkt ganz klar sagen, dass wir in Deutschland ein sehr niedriges Lohnland sind. Facharbeiter müssen wahrscheinlich einen Tag arbeiten, wenn er nicht zwei Stunden einer anderen Handwerksleistung einkaufen möchte. Und daran ist viel Arbeit. Und da stelle ich früher zum Nachdenken über Steuern beispielsweise auf Maschinen und auch den Sachverhalt, dass
könnten Sie es auch in eine Frage formulieren? Ah, dann lassen wir die Aussage mal so stehen. Zum Abschluss hier gibt es noch was Drängendes, was an den Referenten gerichtet werden sollte. Ansonsten würde ich den Abend beschließen und ankündigen, dass die Vortragsreihe, wenn man die Wahl hat, in der nächsten Woche fortgesetzt wird, nämlich mit einer Schriftstellerin, Asta Scheib. Die spricht dann zu Luther und dem demokratischen Urknall. Und ich hoffe, dass, wenn Sie die Wahl haben, Sie auch dann nicht den Biergarten wählen, sondern hier den Hörsaal und zu dem Vortrag kommen. Ansonsten einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause und besten Dank an unseren Referenten.
Auch vielen Dank Ihnen.